Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo. Ich bin Lena, Head of Inside Sales bei Memodo. Einmal im Monat zieht es mich vors Mikrofon, um mit Energiespezialistinnen und Spezialisten über News, neue Technologien, Trends und die Energiezukunft zu quatschen. Legen wir los. Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Energie aufs Ohr. Ja, unsere Frage heute ist, wie wird man denn autark? Oder was bedeutet denn eigentlich Autarkie oder ein Autarkiegrad zu erreichen? Wenn man jetzt im Internet so ein bisschen schaut, dann findet man die generelle Definition, die wäre nämlich die wirtschaftliche Unabhängigkeit eines Haushaltes, einer Region oder sogar eines ganzen Staates durch die vollständige oder teilweise Selbstversorgung mit Dienstleistungen oder eben auch Gütern. Ja, und jetzt sind wir hier beim Energie aufs Ohr Podcast. Das heißt, wir sprechen nicht über Dienstleistungen, sondern wir sprechen über Güter, nämlich über das Gut Energie. Also, was bedeutet es, energieautark zu sein? Was muss vielleicht meine Photovoltaikanlage schon können? Oder was hilft mir denn vielleicht sonst noch so, energieautark zu sein? Naja, und dazu haben wir natürlich wieder einen sehr bekannten Gast, der nämlich letztes Jahr schon mal dabei war. Lukas Meissner, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe Solarspeichersysteme an der HTW Berlin. Hallo Lukas.
Na, hallo Lena.
Hi Lukas. Du warst ja letztes Jahr schon dabei, mal bei einem Podcast, aber es gibt vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Also zu deinem alternativen Batterietechnologie-Podcast letztes Jahr, vielleicht haben die nicht reingehört. Deswegen kannst du uns nochmal erzählen, wer du bist und was du machst.
Ja, Lena, natürlich sehr gerne. Erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, hier wieder zu sein. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, seit dem letzten Jahr, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HTW Berlin in der Forschungsgruppe Solarspeichersysteme. Ich bin seit 2021 jetzt dabei, damals noch als studentische Hilfskraft angefangen in der Forschungsgruppe und ich habe regenerative Energien an der HTW studiert. Genau, und seit 2021 bin ich auch Mitautor der jährlich erscheinenden Stromspeicherinspektion. Und ansonsten liegt mein Interessensbereich oder das, was ich auf der Arbeit so mache, in Marktanalysen mit dem Marktstandardregister der Deutschen Bundesnetzagentur. Oder du hast es schon angesprochen, der letzte Podcast, da ging es ja um alternative Batteriespeicher.
Genau, alles super spannende Themen. Heute wollen wir ein bisschen über Autarkie sprechen, wie wir das erreichen können und wie es generell vielleicht auch besser klappt. Ja, vielleicht strebt schon der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin einer Autarkie entgegen. Deswegen starten wir einfach mal. Ich glaube, was jeder im Kopf hat, wenn man über Autarkie oder Energieautarkie spricht, ja, man braucht irgendwie mal irgendwo Strom her. Also Photovoltaikanlage auf dem Dach. Damit ist man schon unabhängiger. Also vom Stromanbieter, indem man ja seinen eigenen Strom erzeugt. Wie viel Autarkie kann man denn jetzt aus so einer modernen, nenne ich es jetzt mal, PV-Anlage im Schnitt so erreichen?
Ja, das ist eine Frage, die viele Endkunden brennt interessiert. Natürlich irgendwie mit den gestiegenen Strompreisen im Verlauf der letzten Jahre ist es natürlich eins der Hauptthemen geworden irgendwie im PV-Bereich vom Eigenheimsektor. Und das ist gar keine so leichte Frage, wie viel Autarkie oder welchen Autarkiegrad man denn erreichen kann. Denn das Ganze hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Einerseits die Erzeugung, also die ja maßgeblich davon abhängt, wie viel PV-Leistung ich installiert habe, also wie viele Module ich auf dem Dach zum Beispiel habe. Dann auch, welches Lastprofil der Haushalt hat oder wie viel Strom zu welchen Zeiten ich verbrauche. Die Effizienz der leistungselektronischen Bauteile, also der Wechselrichter zum Beispiel. Die Batteriespeicherkapazität spielt da auch eine ganz große Rolle und aber auch die Leistung, mit der ich den Speicher entladen kann, also vom Hybrid- oder Batteriewechselrichter, die ist da auch wichtig. Genau, und das Ganze ist ein sehr interessantes Thema und eigentlich kann man das nur wirklich halt mal untersuchen, wenn man sich Feldmessdaten oder Betriebsdaten anguckt von Systemen, die in der Realität schon existieren und dann mal anhand von Energiesummen guckt, okay, welche Autarkiegrade haben die jetzt denn erreicht? Und in der letzten Untersuchung, die wir dazu gemacht haben, haben wir irgendwie alles im Bereich zwischen 30 und 95% ja, gesehen. Also genau, Autarkie gerade zwischen 30% und 95%.
Aha. 95% ist ja schon Wahnsinn. Also da gab es wohl eine sehr effiziente PV-Anlage. Lukas, du hast es ja gerade schon angesprochen, also du bist ja auch Mitautor der Stromspeicherinspektion. Also auch für 2024 gibt es ja jetzt jedes Jahr. Und ihr schaut euch da ja verschiedene Effizienzeigenschaften an, also die sich jetzt auf diesen Autarkiegrad auswirken. Ich glaube, du hast schon ein paar Grade genannt, aber kannst du uns vielleicht nochmal aufschlüsseln, welche das jetzt genau sind, also die diese Autarkie beeinflussen und wie sie sich auswirken auf die Autarkie?
Ja, sehr gerne. Genau, in der Inspektion gucken wir uns ja verschiedene Labormessdaten an von unabhängigen Prüfinstituten, die uns dann zugesendet werden. Und wir machen dann ja auch noch eine Systemsimulation und berechnen daraus den SPI. Aber dazu mehr in der Studie, jetzt zu deiner Frage. Ja, diese verschiedenen Effizienzeigenschaften, die man da hat, da fällt einem zuallererst oder die Sache, die die meisten Leute irgendwie auch kennen, ist die Umwandlungseffizienz von der Batterie oder auch vom Hybridwechselrichter oder allgemein von einem der Wechselrichter, je nach AC- oder DC-Kopplung, also Systemtopologie. Und bei der Umwandlungseffizienz kann man einmal sagen, ja, je effizienter das System ist, also umso höher der Umwandlungswirkungsgrad ist, desto weniger Strom muss das System sozusagen, oder Energie in dem Fall, muss das System aus der Batterie entladen, um die Last zu decken. Umso mehr Verluste ich natürlich habe, umso schneller wird dann die Batterie leer nachts. Und wenn die Batterie leer ist, dann muss ich meine Last halt über das öffentliche Stromnetz decken. Sprich, der Netzbezug erhöht sich. Heißt, der Autarkiegrad sinkt. Meistens werden die Sachen nicht so direkt verbunden, weil es ja schon über Dreiecken gedacht ist. Aber genau, damit hat auch die Effizienz von einem System hohe Auswirkungen auf den Autarkiegrad. Eine weitere Effizienzeigenschaft wäre eine stationäre Regelabweichung zum Beispiel. Sprich, an einem Praxisbeispiel, falls jetzt die Last 200 Watt beträgt, also irgendwie der Kühlschrank jetzt gerade nur bedient wird, dann der Speicher aber gerade 150 Watt bereitstellt, also diese Differenz zwischen was brauche ich und was stellt das System bereit, in der Regelung, falls da diese Differenz entsteht, dann müssen die 50 Watt, die ich ja trotzdem mehr brauche, weil die Last 200 Watt beträgt, muss ja aus dem Netz kommen. Und so habe ich dann auch wieder einen höheren Netzbezug, weil das Speichersystem die Last nicht vollständig decken kann. Sprich, der wäre eigentlich vermeidbar, wenn ich eine bessere Regelung hätte im System. Und so wird der Netzbezug dann auch erhöht, sprich der Autarkiegrad sinkt wieder. Ansonsten hätte man noch den Standby-Verbrauch natürlich von dem Speichersystem, vor allem im entladenen Zustand. Sprich da, ja, umso höher der ist, umso mehr muss ich natürlich auch aus dem Netz ziehen, um diesen Standby-Verbrauch zu decken. Und da gibt es wirklich erhebliche Unterschiede. Aber ja, das sehen wir seit Jahren in der Studie. Du hast es ja schon angesprochen, die kommt ja jedes Jahr jetzt seit mehreren Jahren schon raus. Und da gibt es immer Geräte, die sind extrem gut mit einstelligen Standby-Verbräuchen und auch welche mit im Bereich von 50 Watt oder Ähnlichem.
Mhm. Seht ihr auch über die Jahre hinweg, also wir kommen jetzt bitte nochmal auf die Speicherinspektion, aber die Frage passt jetzt einfach gerade, weil du es gesagt hast, seht ihr auch Verbesserungen in Systemen, also wenn ihr die jetzt über mehrere Jahre angeschaut habt?
Ja, bei ein, zwei Systemen sieht man das schon, oder bei Firmen vielleicht eher, wenn die ihre Systeme weiterentwickeln, dass sie bei neuen Systemen sehr darauf achten, zum Beispiel den Standby-Verbrauch sehr gering zu halten. Genau, also das sieht man schon ab und zu, aber genau dadurch, dass es ja so viele Anbieter gibt, weil der Markt so eine Dynamik aufweist seit Jahren, das gucken wir uns ja auch mal an, diese Marktanalysen und wie viel Speichersysteme installiert werden. Genau, und da gibt es einfach so viele Hersteller, die jetzt auch dazugekommen sind und so viele Produkte, die haben wir ja alle gar nicht getestet. Wir haben ja immer nur, sage ich mal, also wir laden immer alle Hersteller ein, aber wir kriegen ja nicht alle Systeme. Deswegen ist da, was da wirklich so vorgeht bei den Standby-Verbräuchen, bei allen Systemen, die es auf dem Markt gibt, da will ich gar keine Aussage zu treffen.
Habt ihr, also könnt ihr ja auch gar nicht, das ist ja wahrscheinlich viel zu umfänglich mittlerweile. Lukas, ihr habt jetzt in der Speicherinspektion, habt ihr auch noch andere Themen, also was heißt noch andere Themen drin, aber mir ist eben ein Wort aufgefallen, das ist nämlich der mittlere Autarkiegrad von Einfamilienhäusern. Ihr habt euch ja, wie du schon gesagt hast, Deutschland angeschaut. Was bedeutet jetzt der mittlere Autarkiegrad? Also ist es ein Durchschnittswert, wäre meine Frage. Und was zeigen die Ergebnisse in dieser Studie für dieses Jahr?
Ja, das ist eine spannende Frage. Genau, das hatten wir uns in dieser Studie im FAQ-Kapitel, also sozusagen da, wo Fragen auftreten, die wir immer oft bekommen, per E-Mail zum Beispiel. In diesem Kapitel, das vierte Kapitel der Inspektion dieses Jahr, haben wir uns oder ich besonders mir Betriebsdaten, also Feldmessdaten von mehreren hundert Systemen angeguckt. Die wurden im Rahmen des Forschungsprojekts Perform uns bereitgestellt von Eigensonne und Kostal zusammen. Und da haben wir ja ungefähr mehr als 900 Datensätze bekommen von Eigenheimen mit PV-Anlage und Batteriespeichersystemen. Davon sind dann aber, sag ich mal, also da waren Tagesenergiesummen drin, also wie viel PV-Erzeugung hatte ich an einem Tag, wie viel Last hatte ich an einem Tag, genau sowas. Und der mittlere Energiegrad, vielleicht erstmal nochmal dazu, das ist mir eben aufgefallen, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, ist ja ein Verhältnis aus Energiesummen. Und zwar, wie viel habe ich selber mir bereitgestellt durch die PV-Anlage und vielleicht auch durch das Speichersystem und wie viel hatte ich insgesamt verbraucht. Genau, also dass man sozusagen guckt, wie viel ich aus dem Netz auch beziehen musste im Umkehrschluss. Und so ein Autarkiegrad kann man halt für einen Tag betrachten. Das macht natürlich herzlich wenig Sinn meistens, weil im Sommer und Winter hat man da also erhebliche Unterschiede, weil die Sonne im Winter natürlich viel weniger scheint. Aber zum Beispiel über ein ganzes Jahr kann man das betrachten. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Und dafür haben wir natürlich Datensätze gebraucht, die auch für ein ganzes Jahr Energiesummen hatten. Und da haben wir jetzt welche gehabt für das Jahr 2022, das Betriebsjahr. Und hatten insgesamt, dann gab es noch ein paar Datensätze, die hatten Datenlücken oder fehlende Systemparameter. Jeder, der irgendwie mit Datensätzen zu tun hat, der weiß, wovon ich rede wahrscheinlich jetzt. Genau, aber wir hatten im Endeffekt 110 Haushalte untersucht, die sozusagen für das Jahr 2022 diese Energiesumme hatten und haben uns davon dann den mittleren Autarkiegrad berechnet. Einmal nur für den Fall, dass die PV-Anlage da gewesen wäre und einmal natürlich dann für den Fall, dass wir PV-Anlage und Batteriespeicher haben, um auch zu sehen, wie sich der Autarkiegrad so verändert. Und da sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass nur mit der PV-Anlage alleine schon die untersuchten Haushalte im Mittel einen Autarkiegrad von 40% aufweisen. Und damit kann man den Netzbezug, also der auch wieder gemittelt jetzt war, von 4.900 Kilowattstunden im Jahr auf 2.900 Kilowattstunden pro Jahr senken. Und das nur durch die PV-Anlage schon. Genau, und wenn man sich dann noch die Daten anguckt mit dem Batteriespeicher zusammen, die Energiesummen, dann haben wir gesehen, dass die 110 Haushalte im Mittel sich zu 70% selbst versorgen können, also einen Autarkiegrad von 70% aufweisen. Und von diesen 2.900 Kilowattstunden, die man nur mit der PV-Anlage schon hatte pro Jahr, auf 1.500 Kilowattstunden Netzbezug kommen. Was ja wirklich eine erhebliche Verringerung ist, wenn man auch auf die Kosten guckt, wenn der Strom jetzt besonders viel kostet wieder.
Absolut. Also ich glaube, die Zahlen sind ja irre. Also da kann man sich ja, es ist ja dann nur noch mathematisch auszurechnen, wie viel man dann zahlt und wie viel dann ja auch ein Speicher den Unterschied macht. Also würde ich mal sagen, ja zum Speicher. Mittlerer Autarkiegrad ist absolut richtig, du hast das gerade schon gesagt, macht natürlich absolut Sinn, das aufs Jahr zu betrachten und jetzt nicht auf den schönsten Sommertag und einmal auf den schlechtesten Wintertag, weil dann habt ihr einfach ein zu großes Spektrum.
Ja.
Lukas, was ist jetzt eurer Meinung oder deiner Meinung nach, wie kann man jetzt den optimalen, also oder der ideale Autarkiegrad, wo liegt der? Und weil du hast jetzt auch gerade gesagt, es gibt sehr viele Einflussfaktoren. Und wie kann man denn diese Faktoren überhaupt optimieren? Weil einen Standby-Betrieb meiner Batterie kann ich ja schlecht selber jetzt noch optimieren.
Ja, das ist fast eine philosophische Frage, würde ich jetzt mal so spaßenshalber sagen. Ich vergleiche das immer, also genau zuallererst, das ist extrem anwendungsabhängig oder systemabhängig. Du hast es ja schon angesprochen, ich hatte es gesagt, viele Einflussfaktoren. Und ich vergleiche diese Frage immer sehr gerne mit, was ist denn die optimale Dämmung meines Hauses? Weil die Frage gibt es auch ab und zu, ja, wie stark soll ich denn dämmen? Und natürlich gibt es dann irgendwo einen Punkt, also jeder, der sich mit dem Thema irgendwie auskennt, bei Autarkie ist es ähnlich, es gibt einen Punkt sozusagen, da stecke ich immer mehr, also eine Summe X Geld rein und bekomme aber nur noch so und so viel Prozent mehr Autarkiegrad dazu. Und da muss man sich dann einfach irgendwo festlegen oder halt gucken, ja, ab wann macht es halt keinen Sinn oder wenig Sinn, nur noch mehr Geld reinzustecken. Und wie viel, ja, vom Netz will ich noch Abhängigkeit haben? Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, sie wollen für den Ernstfall vorbereitet sein, wenn das Netz irgendwie ausfällt und komplett autark sein. Das ist irgendwie nicht der Regelfall und sehen wir auch nicht so als ganz realistisch an. Und genau, also es hängt sehr stark vom Lastprofil einfach ab, muss man sagen. Und dann auch wieder, das Lastprofil hängt ja sehr stark davon ab, habe ich jetzt auch ein Elektroauto schon oder zwei oder habe ich auch noch eine Wärmepumpe und was für eine Art von Wärmepumpe. Und dann auch wieder, wie stark ist das Haus gedämmt? Also genau, da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Aber wir sehen, also es haben ja die Ergebnisse gezeigt von diesen 110 Systemen auf jeden Fall, wo auch einige mit Elektroauto und Wärmepumpe dabei waren. Mhm. Da haben wir gesehen, dass das 60-70% durchaus realistisch sind. In Einzelfällen 95%, das ist aber eine Ausnahme gewesen zum Beispiel jetzt, ja.
Ich habe jetzt auch ganz stark rausgehört, was ja auch absolut wichtig ist. Man muss ja auch in die Zukunft schauen, wie du schon gesagt hast. Also habe ich vielleicht heute noch kein Elektroauto, aber vielleicht in den nächsten 3 Jahren ändert sich ja mein Lastprofil genauso. Oder wie du auch gesagt hast, Wärmepumpe. Ja? Oder vielleicht bin ich kurz vor der Renovierung meines Hauses. Da muss ich natürlich dann auch mal drauf achten. Also ich merke schon, es gibt einen Sweet Point, aber der liegt für jede Anwendung woanders. Glaube ich, so können wir es gut zusammenfassen.
Genau, ja, so kann man das ungefähr sagen. Aber auch wieder genau da auch noch vielleicht ein weiterer Punkt, den man nicht vergessen darf. Wie entwickelt sich der Strompreis für EndkundInnen in den nächsten Jahren? Wer jetzt eine Glaskugel hat zu Hause, der kann das vielleicht vorhersagen. Genau, aber sehr unvorhersehbar das Ganze.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Inspektion, also die Stromspeicherinspektion zurückkommen. Ihr habt euch ja auch dieses Jahr erstmalig den Teillastbetrieb angeschaut. Kannst du uns beschreiben, was es damit auf sich hat? Also was ist ein Teillastbetrieb und was hat das Ergebnis gebracht?
Ja, sehr gern. Spannendes Thema. Wir haben uns gefreut, dass wir es dieses Jahr endlich mal geschafft haben, das mit in die Studie aufzunehmen und auch mehrere verschiedene Systeme uns mal anzugucken. Genau, wir fangen vielleicht mal von vorne an. Teillastbetrieb, was heißt das eigentlich? Man kann sich's aus dem Wort vielleicht schon herleiten. Also Wechselrichter haben meistens eine Nennleistung, nach der sie ausgelegt sind. Und das sind zum Beispiel 10 kW, also einen 10 Kilowatt Wechselrichter, Hybridwechselrichter zum Beispiel. Der ist halt für diese Leistung ausgelegt. Teillastbetrieb heißt jetzt, okay, dieser Wechselrichter soll nicht 10 Kilowatt bereitstellen, sondern vielleicht nur 100 Watt oder 300 Watt oder alles unter 1000 Watt zum Beispiel, ja, oder unter einem kW. Sprich, wie performt das System da? Also wie sieht die Umwandlungseffizienz denn da aus? Und diese Teillast, von der wir hier reden, die ist sozusagen ja ein Bruchteil von der Last, die vielleicht am Tag auftritt. Und das ist dann typischerweise nachts der Fall. Also wo man, ja, manche Leute sprechen ja auch von Grundlast, wo man zum Beispiel jetzt den Kühlschrank hat, der irgendwie nur läuft, den Standby-Verbrauch von Geräten wie einem PC, einem Fernseher, einer Stereoanlage oder der WLAN-Router ist auch noch ein gutes Beispiel. Also Geräte, die eigentlich wirklich nicht viel Leistung brauchen, aber konstant nachts sozusagen irgendwie die beziehen. Und genau dafür haben wir uns einfach erstmal auch Lastprofile angeguckt von 28 Einfamilienhaushalten, die öffentlich verfügbar sind. Und die wurden vom Institut für Solarenergieforschung von ISFH in Hameln bereitgestellt. Das sind einfach Einfamilienhäuser, die in der Siedlung in der Gemeinde Emmertal in Niedersachsen stehen. Und richtig cool, dass dieser Datensatz öffentlich verfügbar ist, weil man so natürlich mal auch in die Praxis gucken kann. Es bringt ja in der Forschung immer wenig, wenn man irgendwie 1000 Annahmen trifft. Man muss es oft machen leider, aber es ist immer cool, wenn man sowas, ja, einen großen Datensatz aus der Realität hat. Genau, und da haben wir uns die Lastprofile mal angeguckt und gesehen, dass in der Nacht, also geguckt, wie ist denn die Last nachts? Und nachts sind 72% dieser Last unter 300 Watt. Das muss man sich mal überlegen. Mhm. Also ja, die Geräte sind immer für hohe Leistungen ausgelegt, aber ein Großteil der Last fällt wirklich im geringen Leistungsbereich ein, in diesem sogenannten Teillastbetrieb. Und der Hinweis von uns, der kam schon früher in den Studien, aber noch nie so richtig detailliert hinterlegt, warum. Aber hohe Wechselrichterwirkungsgrade sind besonders bei Ladeleistungen von wenigen 100 Watt besonders wichtig, weil sonst das Gerät natürlich sehr viel Verluste vorweist. Also wir hatten da in der Studie uns verschiedene Hybridwechselrichter in der 10 Kilowatt-Klasse angeguckt und uns mal die Umwandlungswirkungsgradkurven angeguckt. Also da gibt es in der Studie eine Grafik, da sieht man sozusagen den Umwandlungswirkungsgrad auf der Y-Achse über der Entladeleistung auf der X-Achse. Und dann kannst du sehen, wie effizient ein Gerät bei verschiedenen Lasten arbeitet oder Entladeleistung wohl eher. Und das im Bereich unter 1000 oder 800 Watt. Genau, und da sieht man diesen Bereich von 100 bis 300 Watt. Da sieht man bei diesen vier Geräten, die wir jetzt da in der Grafik haben, erhebliche Unterschiede. Ein Positivbeispiel ist zum Beispiel der Hybridwechselrichter von RCT Power. Der hat extrem gute Teillastwirkungsgrade. Sprich, auch bei Lasten, die sehr niedrig sind, 100 bis 300 Watt, hat das System immer noch hohe Wirkungsgrade. Also zum Beispiel bei 150 Watt hat es über 90% Umwandlungswirkungsgrad. Die anderen Geräte haben da 80, 72 oder sogar nur 64% Wirkungsgrade. Und sprich, was heißt das jetzt eigentlich praktisch? Also ich rede hier die ganze Zeit rum, aber genau, was heißt das jetzt praktisch? Bei 150 Watt Entladeleistung hat das Gerät von RCT Power, also muss die Batterie mit 167 Watt entladen, damit sozusagen diese 150 Watt ankommen. Und bei dem schlechtesten Gerät, was wir da untersucht haben, muss die Batterie mit 234 Watt entladen werden, um die gleiche Leistung bereitzustellen. Sprich, also ja, Silver Lining, was will ich damit jetzt eigentlich sagen oder was sollen die Leute jetzt mitnehmen von dieser Frage? Bei gleicher nutzbarer Speicherkapazität ist ein ineffizienterer Heimspeicher früher entladen. Und das heißt dann wieder im Umkehrschluss, ich muss die Leistung dann aus dem Netz beziehen, damit ich meinen Haushalt versorgen kann irgendwie. Und genau, deswegen sollten vor allem Haushalte, die halt nachts einen sehr geringen Stromverbrauch haben, besonders darauf achten, dass ihr Wechselrichter, den sie sich aussuchen, einen hohen Wirkungsgrad hat im Teillastbetrieb.
Mhm. Sonst würden wir ja auch wieder in dem Autarkie-Level sinken.
Genau.
Ich möchte kurz anmerken, ich finde es ganz nett, dass du das gerade alles in der Luft gezeichnet hast. Leider sind wir hier im Podcast und nicht bei YouTube, dass man dich sehen konnte. Aber an die Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende kriegen wir auch nochmal die Infos, wo man das auch alles nachlesen kann. Lukas, was du jetzt in die Luft gezeichnet hast.
Ist eine Angewohnheit, ja.
Verstehe ich, habe ich genau die gleiche. Ihr habt vor einigen Jahren schon in der Forschungsgruppe Solarspeicher auch eine Empfehlung ja entwickelt. Du hast jetzt gerade auch Speicher gesprochen und wir sind ja sehr ausgelegt auf PV und Speicher. Es gibt aber viele Haushalte, die ja eigentlich auch nur eine PV-Anlage haben und gar keinen Batteriespeicher. Und ihr Empfehlung damals war, dass aber eben Speicher mit dazu gebaut oder gekauft werden soll, um eben diesen idealen Autarkiegrad zu erreichen. Dieser Autarkie-Rechner, den ihr damals entwickelt habt, den sieht man auch bei uns bei Memodo auf der Homepage. Kannst du uns da vielleicht nochmal die Zusammenhänge aufdröseln? Also wie genau verhält sich das dann mit einem Speicher oder eben keinen Speicher zu haben? Und ja, vielleicht hast du ein Beispiel dazu.
Ja, sehr gern. Genau, der Hintergrund davon ist eigentlich, ja, man hat irgendwie möglichst wenig Eingabeparameter und kann mal überschlagsmäßig gucken, was erreiche ich denn für einen Autarkiegrad, für eine Eigenversorgung. Genau, also einfach wirklich mal eine Überschlagsrechnung zu machen für Leute, die irgendwie interessiert sind an einer PV-Anlage oder auch an einem Batteriespeicher oder halt beides in Kombination. Genau, deswegen als Eingabeparameter hat man da den Jahresstromverbrauch, den man ja recht leicht rausbekommt irgendwie beim Stromanbieter, den man hat. Die PV-Leistung, die man installiert hat oder sich installieren möchte, wenn man guckt, wie viel passt denn auf mein Dach zum Beispiel, und dann noch die Batteriespeicherkapazität, die man da eingeben kann. Genau, und raus kommt dann der Eigenverbrauchsanteil, also wie viel von dem Strom, den ich selber erzeugt habe durch die PV-Anlage, kann ich denn selber nutzen und wie viel wird eingespeist ins öffentliche Stromnetz, und der Autarkiegrad, über den wir jetzt schon viel geredet haben. Und genau der Hintergrund dazu, wie wir das Ganze berechnet haben, also da liegt dann eine Ergebnistabelle im Hintergrund auf der Website. Und da haben wir 25.000 Systemkonfigurationen simuliert. Und das Ganze über ein Jahr mit der Auflösung von einer Minute, mit zum Beispiel Messdaten vom Deutschen Wetterdienst bei einer Messstation in Brandenburg, was jetzt für die solare Erzeugung, also für die Erzeugung der PV-Anlage jetzt der Hintergrund war. Und wir haben ein elektrisches Lastprofil aus der VDI-Richtlinie 4655 rausgesucht für einen möglichst repräsentativen Haushalt. Und einfach mal überschlagsmäßig das Ganze halt dann, also nicht überschlagsmäßig, aber simuliert für diese verschiedenen Systemkonfigurationen. Und dann kann man das je nach PV-Leistung, Jahresstromverbrauch und Batteriespeicherkapazität, kann man sich das Ganze dann angucken, wo man rauskommt. Das ist wirklich halt nur eine Überschlagsrechnung. Und da gibt es auch ein FAQ zu bei uns auf der Seite, wo man nochmal die ganzen Rechenhintergründe findet oder die Annahmen auch, also für Leute, die da interessiert sind. Und genau, da gibt es aber auch einen Abschnitt, auf den will ich direkt hinweisen, wo steht, warum so eine Überschlagsrechnung nie eine exakte Planung halt ersetzen kann. Und das sind vielleicht auch schon die Faktoren, die ich vorher angesprochen habe. Also genau, dieses Lastprofil hier, was wir verwendet haben, stimmt nicht unbedingt mit dem überein, was dann jetzt Leute wirklich im Haus haben. Und auch vielleicht die solare Erzeugung ist ja in Bayern anders als in Brandenburg möglicherweise.
Absolut.
Also bestimmt. Genau, und wir haben dann in der Inspektion 2021, also schon ein paar Jahre her jetzt, mal so eine Tabelle gemacht und ein paar Faustformeln gegeben, wie man denn ein System optimiert auslegen sollte oder halt sinnvoll, nicht optimiert, würde ich gar nicht sagen, aber sinnvoll auslegen sollte. Und die Faustformeln, ja, kommen so ein bisschen daher. Also ein Batteriespeicher sollte nur gebaut werden, falls überhaupt genügend Solarstromüberschüsse vorhanden sind. Also wenn meine PV-Anlage zu klein dimensioniert ist im Vergleich zum Stromverbrauch, dann brauche ich den Batteriespeicher auch gar nicht, weil der halt selten geladen wird oder nicht ausreichend geladen wird. Daher ist so die erste Faustformel, die wir da aufgestellt haben. Ja, man sollte 0,5 Kilowatt PV haben, falls für jede 1000 Kilowattstunden pro Jahr, die man verbraucht als Stromverbrauch. Das ist so die erste Regel, genau. Und die zweite betrifft dann den Batteriespeicher. Also der Batteriespeicher, wenn der größer ist als die PV-Anlage eigentlich, dann wird er halt nur selten vollständig be- und entladen. Dementsprechend sollte man maximal 1,5 Kilowattstunden je Kilowatt PV-Anlage verbauen als Batteriespeicher. Letztens hatte ich auch eine E-Mail, die reingekommen ist, da hat jemand überlegt, ein Balkonkraftwerk auszulegen und hatte irgendwie 800 Watt PV-Anlage mit 3 Kilowattstunden Batteriespeicher. Wo ich auch direkt gesagt habe, vielleicht aufpassen, also ich will ja niemandem, oder wir wollen niemandem was vorschreiben, das vielleicht direkt nochmal so. Aber wie sinnvoll ist das eigentlich? Ja, habe ich ihm auch geschrieben und er hat sich auch direkt bedankt und gesagt, ach so, ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Weil genau, sonst steht der Speicher rum und wird immer nur zu 20% geladen und dann wieder entladen. Und dann hat man ja viel zu viel Geld ausgegeben, weil bei ungefähr 1000 Euro, die man pro Kilowattstunde investieren muss, da ist es natürlich auch so eine Frage, ja, also es gut, wer das Geld hat, kann ja machen, was er will. Aber wirtschaftlich sinnvoll ist das dann vielleicht nicht.
Macht dann einfach keinen Sinn, ja, das stimmt.
Genau, und
mach weiter noch.
Okay,
ich wusste nicht, ob du schon fertig bist.
Nee, die dritte Regel, die wir noch hatten, ist, dass große Batteriespeicher nachts vollständig zu entladen wäre auch, also genau, wäre gut. Und wenn das nicht der Fall ist, also ja, manchmal dimensionieren Leute halt ihren Batteriespeicher auch viel größer als den Stromverbrauch, den sie haben. Und das bringt ja nichts, weil dann am Folgetag gar nicht mehr der ganze Solarstrom, also die Solarstromüberschüsse können ja gar nicht in den Batteriespeicher eingelagert werden oder eingespeichert, wohl eher. Deswegen sollte man maximal 1,5 Kilowattstunden pro 1000 Kilowattstunden im Jahr Stromverbrauch installieren. Genau. Und das sind so diese drei Regeln und die Tabelle. Also das kann man in der Stromspeicherinspektion 21 alles nachlesen auch. Vielleicht auch ein bisschen einfacher zu verstehen, wenn das niemand einem vorliest, sondern wenn man das selber mal lesen kann.
Ich wollte nämlich gerade darauf hinweisen, also wir stellen natürlich die Links am Ende noch zur Verfügung, dass man das auch nochmal selber für sich auch nachrechnen kann, wenn wir jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer haben, die sich da auch für interessieren und sagen, okay, vielleicht möchten sie ja doch einen Speicher auch nachrüsten. Lukas, in Deutschland ist laut eurer diesjährigen Inspektion, also 2024, der Batteriespeichermarkt von letzten Jahr zu 150% gewachsen. Das hat mich jetzt noch sehr, also was heißt nicht verwundert, aber das ist natürlich vielleicht für andere Branchen ein unglaublicher Wert. Ihr betrachtet das Ganze in der Stromspeicherinspektion ja aktiv. Also sind wir da auf einem guten Weg oder geht da noch mehr?
Ja, das ist auch eine spannende Frage. Genau, diese Marktanalysen, die wir im ersten Kapitel immer machen, seit einigen Jahren jetzt, die finden wir sehr interessant auch selber und irgendwie schön, das Ganze mit anzusehen. Die Frage, sind wir auf einem guten Weg oder geht da noch mehr? Prinzipiell wäre natürlich noch mehr wünschenswert, um halt irgendwie PV-Spitzen noch mehr abzufangen und irgendwie gar nicht erst in eine Situation zu kommen, wo man vielleicht dann die Betreiber von den Verteilnetzen belasten könnte. Dadurch, dass dann mittags, wenn im Sommer zum Beispiel alle PV-Anlagen extrem einspeisen ohne Batteriespeicher, dass dann vielleicht mal die Verteilnetze Probleme bekommen und dann abgeregelt wird, Genau, da will man gar nicht erst wieder hinkommen. Mal gucken, wie das die nächsten Jahre so aussieht. Es gibt ja da auch rein theoretisch verschiedene Mechanismen, die schon von mehreren Herstellern angebaut wurden, also sprich intelligente Steuerung, Energiemanagementsysteme. Genau, da ist ja so ein bisschen das Problem, dass das noch nicht ganz umgesetzt wurde und jetzt da dann vor, genau mit der jetzigen Regierung irgendwie auch die 70%-Regelung gefallen ist. Müssen wir mal gucken, wie das in den nächsten Jahren sich wieder entwickelt, wenn jetzt auch immer mehr PV dazu gebaut wird. Ob das im Einfamilienhaussektor jetzt überhaupt so ein Problem wird, die einzelnen Anlagen, oder doch erst bei den Großflächenanlagen, die uns jetzt hier gar nicht so interessieren. Genau, das wird sich dann zeigen zukünftig erstmal. Aber ja, wenn es darum geht, was wünschen wir uns oder was sehen wir als vielleicht kritisch an, ist es ja die Transparenz im Markt. Also das Thema Stromspeicherinspektion ist ja überhaupt erst auf den Plan gekommen, weil sozusagen einfach die ganzen Datenblattangaben zu den Systemen ja super intransparent und nicht ganz zu vergleichen sind. Also allein die Begriffe Speicherkapazität, da hatte der Kollege Johannes Weniger mal in der Inspektion 2018 und jetzt auch wieder geguckt, was für verschiedene Begriffe eigentlich da kommen und was da verglichen wird miteinander, auch bei Wirkungsgraden. Und irgendwie ist das natürlich schwierig. Wir sehen das extrem so, die Energiewende funktioniert ja nur mit der Unterstützung aus der Bevölkerung. Und wenn die Leute irgendwie fast 10.000 oder mehr Euro investieren in PV-Anlage und Batteriespeichersystem und ja irgendwie schon sagen, okay, ich lehne mich jetzt finanziell hier aus dem Fenster, wenn man das mal so sagen kann, um das Thema mitzumachen. Und dann sehen sie aber, dass ihr Speichersystem richtig ineffizient ist. Und ja, zum Beispiel nachts, ich habe es ja angesprochen, Teillastwirkungsgrade, da kriegen wir auch oft E-Mails, dass sie dann sehen oder merken, wenn sie mal selber nachrechnen, hey, mein Speicher wird zu 50% hat es Verluste irgendwie nachts. Also es kommt auf einen insgesamten Wirkungsgrad von 50% nur. Die Batterie wird extrem schnell entladen, aber ich habe eigentlich gar keine hohe Last. Dann sind die natürlich enttäuscht, weil sie dann trotzdem einen hohen Netzbezug irgendwie noch haben. Und eigentlich wurde was anderes versprochen oder, vielleicht nicht versprochen, aber im Datenblatt steht was anderes. Und da hat man sich drauf verlassen, was ja auch meiner Meinung, das ist jetzt eine persönliche Meinung, hat man ja auch sein Recht, sich irgendwie drauf zu verlassen, was einem verkauft wird und auf dem Datenblatt steht. Aber genau, also mein Appell oder unser Appell ist vielleicht eher, dass wir versuchen, alle Leute mitzunehmen, die auch Lust auf die Energiewende haben und nicht irgendjemanden auf dem Weg dahin verlieren, weil die unzufrieden sind mit dem, was da verkauft wird draußen. Genau, und einfach, ja, unser Ziel ist ja eher allgemein, mehr Transparenz schaffen und versuchen, alle Fragen zu beantworten, die irgendwie kommen zu dem Thema.
Ja. Das ist ein wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast. Also auch die Leute, die für die Energiewende stehen und eben, wie du schon sagst, auch Geld investieren, auch in ihre Eigenheime etc. und dann enttäuscht sind und dann eventuell im Aussteigen oder nicht mehr so brennen dafür, das wäre sehr schade. Deswegen, ich bin auch ein sehr großer Fan eurer Inspektion. Lukas, jetzt muss ich aber nochmal dich bitten, in die Glaskugel zu schauen, weil das ist natürlich auch was uns immer sehr interessiert, wie es denn eben weitergeht. Im Licht jetzt der Zubauzahlen. Du hast es jetzt auch gerade schon ein bisschen angesprochen, Zubauzahlen. Wie quantitativ gut ist der Ausbau jetzt aktuell im Hinblick auf zum Beispiel die Klimaziele und muss da noch nachgeschärft werden? Was würdest du sagen?
Genau, ja, die Glaskugel ist ja immer ein interessantes Thema, aber sehr gern. Wir haben da damals, also als HTW zusammen mit der DGS, eine Stellungnahme gemacht 2018. Und da stand irgendwie drin, ja, bis 2050 8 Millionen Stromspeicher im Heimspeicherbereich installieren. Sprich, in jedem zweiten Einfamilienhaus wären Stromspeicher. Dafür wäre dann ein Zubau von 400.000 Systemen pro Jahr nötig, ab ca. 2030, um das dann 2050 zu erreichen. Jetzt hatten wir letztes Jahr mehr als 500.000 Systeme, die installiert wurden. Sprich, da sind wir schon drüber. Wenn das jetzt so weitergeht, dann haben wir das Ziel auf jeden Fall demnächst erreicht. Genau, also das wäre sehr schön. Dementsprechend.
Das wäre super.
Genau, was da für die Klimaziele das Ganze angeht. Ja, da müssen wir gucken. Da gehe ich eigentlich wieder auf die Frage von eben zurück und sag mal, ja, wenn genau die Systeme auch noch intelligent gesteuert wären, dann wäre uns allen geholfen, weil dann die Verteilnetze vielleicht gar kein Problem bekommen. Dementsprechend, nee, die Entwicklung ist sehr positiv, wird von unserer Seite sehr positiv aufgenommen. Wir sehen ja auch, dass das Effizienzthema immer mehr im Markt Relevanz gewinnt. Also viele Hersteller kommen ja auf uns zu, auch jedes Jahr, und gucken auch, wie sie selber irgendwie mit den Ergebnissen aus der Inspektion dann ihre Geräte nochmal in der Entwicklung verbessern können. Dementsprechend sind wir da aktuell schon zufrieden.
Sehr gut. Also ihr merkt auf jeden Fall, dass sich was tut und dass wir immer mehr ja, Gas geben und schneller werden auch im Zubau.
Genau,
sehr gut.
Ja.
Lukas, ihr habt für die Stromspeicherinspektion und das wäre noch eine wichtige Frage, weil vielleicht kann man das, also ich weiß es nicht, deswegen stelle ich die Frage jetzt einfach mal. Für die Stromspeicherinspektion hast du ja vorher angesprochen, ihr habt extrem viele Daten, die ihr nutzt. Auch natürlich teilweise nicht ganz vollständige Daten. Ihr habt auf jeden Fall eine sehr große Datenanalyse. Woher bezieht ihr jetzt die Daten? Du hattest ein Beispiel eben mir gegeben von dem, von dieser Region, wo euch die Daten gestellt worden sind. Wie kann man euch vielleicht kontaktieren, wenn man jetzt vielleicht selber eine Photovoltaikanlage hat und sagt, hey, wenn das vielleicht anonym ist, dann ist mir das wurscht, nehmt gerne meine Daten und zieht daraus eure Schlüsse.
Ja, das ist ein schönes Thema, was du da ansprichst. Genau, wir hängen immer so ein bisschen am Tropf, was die Daten angeht.
Ja.
Weil genau, also selber messen findet jetzt in einem neuen Projekt von uns schon statt. Also die Wallbox-Inspektion nennt sich das. Ein Kollege von mir gestartet, das Projekt ist auch sehr interessant. Und die messen jetzt selber, aber die messen nur 10 Haushalte, weil das ein Heidenaufwand ist. Also wirklich jeder, der sich irgendwie oder jeder, die sich mit dem Thema auskennt, die weiß oder der weiß, was das für ein Aufwand ist, erstmal an Daten selber zu kommen. Und dementsprechend freuen wir uns immer, wenn Leute auf uns zukommen. Dann an solar@htw-berlin.de.
Ah.
Genau, also es ist ganz kreative Namensgebung gewesen bei der E-Mail-Adresse. Genau, und da vielleicht aber noch im Hintergrund. Also nächstes Jahr würden wir gerne den Fokus auf Datensätze mit Elektroauto und Wärmepumpe oder halt nur eins von beiden legen. Und wenn da Leute Daten haben, gerne bereitstellen würden und das ist ja praktisch auch eine kleine Auswertung, die man dann selber bekommt von den Daten. Also oder man ja ist da Teil von. Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber, wenn da jemand Lust drauf hat und genau, einfach per E-Mail in Kontakt treten. Ich bin wahrscheinlich auch die Person, die da antwortet.
Und genau, man kennt dich ja jetzt.
Man kennt mich ja jetzt auch hier vom Podcast. Genau, deswegen, ja, da freuen wir uns immer drüber. Und wenn nicht, haben wir zum Beispiel auch noch Unternehmen, die wir jetzt irgendwie kontaktieren wollen. Wir hatten jetzt von Eigensohn und Kostal die Daten bekommen. Die haben auch Interesse, das weiterzumachen. Aber es ist ja, umso mehr man hat, also klar, umso mehr Arbeitsaufwand ist es auch, aber umso mehr Auswahl hat man am Ende auch und umso repräsentativer ist die ganze Analyse dann auch, was uns natürlich auch am Herzen liegt.
Ja, absolut. Also Shoutout zu allen Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn ihr eine Photovoltaikanlage habt mit Speicher und vielleicht jetzt noch für nächstes Jahr Wallbox und Auto, meldet euch. Lukas und Team sind sehr froh, wenn sie noch mehr Daten bekommen, wo du schon sagst, einfach auch ein klareres Bild dann auch auf die Situation habt. Ja.
Genau.
Okay, super. Danke, Lukas, für den coolen Einblick in die Stromspeicherinspektion, wo jeder vielleicht so ein bisschen meint, oh, es ist irgendwie sehr trocken, aber du hast das sehr gut gemacht. Ich glaube, viele Dinge muss man auch einfach nochmal nachlesen und für sich selber nochmal anschauen, weil man ja jetzt deine schönen Luftzeichnungen nicht im Podcast sehen konnte.
Ja.
Wenn jetzt noch Zuhörerinnen und Zuhörer Infos brauchen, wo kann man jetzt die Stromspeicherinspektion finden? Habt ihr noch Infos zu eurer Forschungsgruppe? Und wo können wir einfach im Internet schauen?
Ja, genau. Das, wir haben eine Website, die ist meiner Meinung nach auch sehr schön und übersichtlich mittlerweile, seit ein paar Jahren. solar.htw-berlin.de. Ansonsten haben wir auch einen LinkedIn-Account als Forschungsgruppe. Genau, der heißt einfach Forschungsgruppe Solarspeichersysteme. Da sind wir auch sehr aktiv, seit jetzt irgendwie einem halben Jahr und posten, also versuchen irgendwie alle zwei oder jede Woche mal ein Update zu posten. Wir haben auch einen Newsletter, den man sich anmelden kann. Genau. Also es gibt verschiedene Wege, um mit uns in Kontakt zu treten.
Cool. Und man kann ja auch direkt schreiben, wie du schon sagst, und dann antwortest du wahrscheinlich sogar auf die E-Mail.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Okay. Lukas, vielen Dank, dass du nochmal da warst und den zweiten Podcast mit uns gemacht hast. Sehr, sehr spannendes Thema und ich schließe nicht aus, dass wir nächstes Jahr nochmal auf euch zukommen.
Ja, Lena, danke dir für die Einladung. Es hat wieder Spaß gemacht. Ich freue mich drauf.
So, und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt schon lange nicht mehr in unserem Solarshop vorbeigeschaut habt oder vielleicht gar nicht wusstet auf www.mimodo.de, solltet ihr das unbedingt nachholen, denn ihr findet nicht nur seit Kurzem eine neue Mimodo-Wissenswelt, also nicht nur mit altbewährten Wissen, aber auch Ratgebern, Werkzeuge und Webinare rund um das Thema PV, Wärme und erneuerbare Energien. Und Was wir jetzt heute auch angesprochen haben, der Autarkie-Rechner, der ist auch bei uns auf dieser Website zu finden, an dem wir mit der Unterstützung der HTW von Lukas und seinem Team eben zur Verfügung stellen können. Deswegen probiert es aus, ist sehr spannend, da mal sich ein bisschen auszuprobieren. Das Ganze geht einfach entweder über das Glühbirnen-Symbol im Shop, wenn ihr angemeldet seid, oder via einem Link, den wir euch in die Shownotes reinpacken. Ja, deswegen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Tanken von Energie-Expertenwissen und sage für diese Folge Tschüss und Baba.